Nun, wie ist das Verhalten zunächst rechtlich zu werden bezüglich des Befehls, der von Hitler über Himmler, Heiderich, Reichssicherheitshauptamt, Stahlegger an Stabo Tilsit und die weiteren Stellen ging? Wie ich schon ausgeführt habe, besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass es sich um eine reine Vernichtungsaktion seitens der obersten Führung handelte. Die menschliche Hybris hat Hitler dazu verführt, in dem Siegestaumel jetzt das durchzuführen, wovor er vorher noch zurückschreckte. Diese Gelegenheit schien ihm günstig. Auf der Höhe seiner Macht, obwohl schon der Wurm darin nagte, glaubte er, nun kann der letzte Schlag geführt werden, gegen das, was mir im Wege steht, zur Erreichung und Sicherung der Macht. Es handelt sich damit um eine Maßnahme, für die jede rechtliche Grundlage fehlte. Die Vernichtung von Menschen lediglich zur Erreichung und Erhaltung der Macht. Der Angeklagte, die Haupttäter haben, wie ich schon ausführte eingangs, planmäßig gehandelt. Sie haben damit mit Überlegung gehandelt. Sie haben vorsätzlich rechtswidrig getötet, mit Überlegung. Dieses Verbrechensmerkmal ist zu prüfen. Es ist deswegen zu prüfen, weil das Schwurgericht nicht nur prüfen muss, ob die heute geltenden Strafbestimmungen hier vorliegen, das heißt die Voraussetzungen für die heute geltenden Strafbestimmungen, sondern auch prüfen muss, ob die damaligen verwirklicht wurden. Denn maßgeblich ist zunächst das Gesetz, das zur Zeit der Tat gilt, und zu prüfen ist, ob nicht das jetzt geltende zur Zeit der Aburteilung etwa milder ist. Oder etwa, wie es im vorliegenden Fall vorliegt, ganz anders gestaltet ist. Der frühere Tatbestand des Mordes, um den es sich hier handelt, verlangt ein Handeln mit Überlegung. Der heutige Tatbestand hat dieses Merkmal fallen lassen und verlangt, dass bestimmte Verbrechensmerkmale vorliegen. Sei es aus den Motiven, sei es aus der Form der Begehung, sei es aus dem Zweck heraus. Das Schwurgericht hatte deshalb zu prüfen, wie es mit diesen Umständen steht. Ich habe schon erklärt, das Motiv war die Vernichtung der Juden und sonstigen potenziellen Gegner, nämlich solcher, die politisch einer anderen Ideologie nachgehen, der Kommunisten. Die Tötung eines Menschen aus rassischen Gründen steht aber auf der untersten Stufe der Wertung der Skala menschlicher Handlungen. Wer lediglich aus dem Grunde heraus einen anderen Menschen tötet, weil er einer anderen Rasse angehört, der hat sich schon selbst gerichtet. Die Tötung aus politischen Gründen, wenn sie in solch großem Umfange von vornherein geplant und ins Werk gesetzt wird, ist nach Auffassung des Schwurgerichts gleichfalls ein niederer Beweggrund, denn es wird hier die menschliche Persönlichkeit in grobster Weise missachtet. Es ist weiter zu prüfen, ob nicht etwa ein anderes Merkmal gleichfalls gegeben wäre, nämlich die Grausamkeit. Auch dieses Merkmal hat das Schwurgericht bejaht. Wer in diesem Umfang erbarmungslos Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen ausradieren lässt, der weiß, dass das nicht anders möglich ist, als dass hier die größten Scheußlichkeiten vorkommen. Er billigt diese Scheußlichkeiten, indem er diesen Befehl trotzdem durchführen lässt. Wie es im Einzelnen ablief, wurde bereits geschildert. Auch der, der das anordnet, weiß das, wenn er in diesem Umfang solche Anordnungen trifft. Er hat bar jeden Empfindens völlig stumpf trotzdem diesen Befehl gegeben und hat deshalb nach Auffassung des Schwurgerichts grausam gehandelt. Nicht nur er, sondern auch die anderen, die mit ihm sich einschalteten, und zwar nach Auffassung des Schwurgerichts als Mittäter, denn sie haben sich völlig einig erklärt mit diesen Maßnahmen. Das erklärt sich schon damit, dass beispielsweise in dem Fall einer Erschießung von Männern im russischen Bereich Himmler, bei dem Anblick einen Schwächeanfall bekam, abbrechen ließ, aber nicht etwa dann aufhörte, sondern eine andere Methode schuf, die ein Herr Bigger, ein Ingenieur Bigger gefunden hatte, nämlich den Gaswagen. Damit ist gekennzeichnet die innere Einstellung dieses Mannes. Das Gleiche gilt aber auch von Heydrich, wenn man weiß, in welcher Bedenkenlosigkeit er seine Befehle gegeben hat. Es handelt sich also um ein gemeinsames Handeln dieser Männer, um einen gemeinschaftlichen Mord, der ausgeführt wurde und ausgeführt werden sollte durch andere. Es ist nicht etwa eine Anstiftung, sondern die Angeklagten, diese Betreffenden im Hintergrund stehenden, die wollten die eigene Verantwortung tragen. Das ergibt sich auch klar aus Erklärungen von Himmler und Ohlendorf, die zu erkennen gaben, dass diejenigen, die hier ausführen, keine Verantwortung treffen sollen. Wir allein tragen die Verantwortung. Also fühlten sie sich völlig einig mit dem, der an oberster Spitze steht, der den Befehl gegeben hat, dass sie zusammen die Verantwortung tragen wollten, dass sie also Täter sein wollten für das, was andere ausführten. Sie haben deshalb gemeinschaftlich den Tatbestand des Mordes in mittelbarer Täterschaft verwirklicht. Bei den Angeklagten wurde festgestellt, dass sie die Taten, wie ich schon ausführte, teilweise zugeben, teilweise bestreiten. Im Einzelnen ist hier nun zu sagen, bei dem Angeklagten Böhme, er ist überführt. Bezüglich genauso gilt das bei den übrigen Angeklagten, außer Schmidthammer. In dieser Richtung über die Kenntnis der Rechtswidrigkeit durch den gesamten Ablauf der Geschehnisse. Wenn man den Angeklagten glauben würde, glauben müsste, so müsste man sich heute die Frage vorlegen, wer war eigentlich im deutschen Volk nicht genötigt bei der Ausführung der Maßnahmen Hitlers? Es ist aber völlig verkehrt anzunehmen, dass die Gestapo als das Hauptmachtinstrument und deren Angehörige nicht darüber im Bilde waren, um was für ein Institut es sich hier handelte, bei dem, wie verschiedene Zeugen zum Ausdruck brachten, einem schon eine Gänsehaut über den Körper lief, wenn man das Wort Gestapo nur hörte. Das war auch den Angeklagten nicht unbekannt. Sie haben als Angehöriger einer solchen Organisation diesen Befehl entgegengenommen. Sie wollen die Rechtswidrigkeit nicht erkannt haben. Nun, wenn es sich um die Tötung, bedenkenlose Tötung von Tausenden und Abertausenden von Menschen, von Frauen, Kindern, Männern jeden Alters handelt, dann kann niemand kommen und erklären, ich habe hier noch daran geglaubt, dass das rechtmäßig ist. Das nimmt ihm niemand mehr ab, denn das Stigma des Verbrechens steht auf dieser Handlung. So ist es auch für die Angeklagten klar. Anderes war als ein Verbrechen, das hier von ihnen verlangt wird. Sie haben auch nicht an die Verbindlichkeit des Befehls geglaubt. Denn angesichts dieses Verlangens, das hier an sie herangetragen wurde, das ja ein ganz ungewöhnliches war, schied der Gedanke an eine Verbindlichkeit des Befehls aus. Wenn Sie hier trotzdem sich an den bindenden Befehl klammern wollen, so sei Ihnen gesagt, dass es nirgends bei einem Kulturvolk einen bindenden Befehl gibt, der entschuldigt. Dass diese Auffassung auch im Dritten Reich die herrschende war, ergibt sich aus einem Aufsatz, den Goebbels doch im Jahre 1943 oder 1944 geschrieben hat, den ich hier zur Verlesung bringen will. Er ist bereits in der Hauptverhandlung verlesen worden. Es heißt hier ein Wort zum feindlichen Luftterror. Ein Artikel aus dem Völkischen Beobachter, Süddeutsche Ausgabe A, vom 28. auf 29. Mai 1944. Wir haben bisher davon Abstand genommen. Die niederträchtigsten dieser Äußerungen von der Feindseite, von denen wir hier nur eine kleine Blütenlese vorlegen und die insgesamt eine glatte Aufforderung zum Mord an Frauen und Kindern darstellen, dem deutschen Volke bekannt zu geben, da wir befürchten mussten, dass es angesichts dieser Zynismen zur Selbsthilfe schreiten und an den aus abgeschossenen Feindflugzeugen abspringenden Piloten Gleiches mit Gleichem vergelten würde. Unterdessen aber sind Umstände eingetreten, die uns eine weitere Beibehaltung dieser Rücksichtnahme für die Zukunft verbieten. Die angloamerikanischen Terrorflieger sind in den letzten Wochen dazu übergegangen, neben der wahllosen Bombardierung der Wohnviertel unserer Städte die deutsche Zivilbevölkerung offen, direkt und ohne jede auch nur äußerliche Respektierung der internationalen Kriegsgesetze anzugreifen, sie mit Bordwaffen zu beschießen und kaltblütig hinzumorden. Ausreden können hier nicht mehr vorgebracht werden. Da die Feindflugzeuge in geringer Höhe über Dörfer, Äcker und Landstraßen einherstreichen und ihre Maschinengewehrläufe in harmlos ihres Weges gehende Menschengruppen hineinhalten. Das hat nichts mehr mit Krieg zu tun, das ist nackter Mord. Es gibt keine völkerrechtliche Regelung, auf die sich die Feindseite dabei berufen könnte. Die angloamerikanischen Piloten stellen sich mit einer solchen verbrecherischen Kampfesweise außerhalb aller international anerkannten Kriegsgesetze. Am vergangenen Sonntag beispielsweise wurden, um nur eines aus 1000 Beispielen herauszugreifen, in sächsischen Landkreisen spielende Kindergruppen durch Bordwaffenbeschuss angegriffen, wodurch ihnen erhebliche Verluste entstanden. Es heißt dann weiter zurück, auch die angloamerikanische Kriegswillkür muss irgendwo ein Ende haben. Die Piloten können sich nicht darauf berufen, dass sie als Soldaten auf Befehl handelten. Es ist in keinem Kriegsgesetz vorgesehen, dass ein Soldat bei einem schimpflichen Verbrechen dadurch straffrei wird, dass er sich auf seinen Vorgesetzten beruft, zumal wenn dessen Anordnungen in eklatantem Widerspruch zu jeder menschlichen Moral und jeder internationalen Übung der Kriegsführung stehen. Unser Jahrhundert hat zwar die Grenzen zwischen Krieg und Verbrechen auf der Feindseite weitgehend verwischt, aber es wäre zu viel von uns verlangt, zu erwarten, dass wir uns als Opfer dieser bodenlosen Barbarei schweigend dreinfügen sollten. Deutlicher bedurfte es einer Erklärung wohl nicht über die damals auch auf nationalsozialistischer Seite als maßgebend angesehenen Rechtsauffassungen. Allerdings von der Feindseite nur verlangt, bei sich selbst missachtet. Aber auch für die Angeklagten war das angesichts dieses Grauens, das hier verlangt wurde, unübersehbar. Sie haben es nicht verkannt, sondern Sie haben es klar erkannt, um was es sich hier handelt. Dass keinerlei Irrtum auf Ihrer Seite aufkommen konnte, ist ganz eindeutig zu erkennen. Sie sagen nun, wir haben auf Befehl gehandelt. Dieser Befehl war, wie ich ausführte, nicht bindend. Auch das erfolgt, diese Auffassung, auf Seiten der Angeklagten aus dem Maß des Verbrecherischen, des von ihnen Verlangten. Sie wenden nun ein, nun, wir waren in einer Zwangslage. Wir waren im sogenannten Nötigungsnotstand oder im übergesetzlichen Notstand. Wir konnten nicht anders handeln, wollten wir nicht selbst zugrunde gehen. Das wäre an sich denkbar, ist aber ein reines Schutzvorbringen. Und zwar deswegen ergibt sich das, wer gezwungen eine solche Maßnahme durchführt, eine Maßnahme in diesem Umfang, der ist so bedrückt, dass er sein Leben lang dieses mitschleift. dass das auch zum Ausdruck kommt bei der Durchführung der Maßnahmen. Was haben wir aber hier gesehen? Fotoaufnahmen während der Durchführung von den Vorgängen selbst, wie ein Angehöriger der Starboard Tilsit angab, der das Fotolabor hat, namens Rasch. Aufnahmen in entsprechender Pose am Steuer des Wagens von Angeklagten Böhme und einem gewissen Mittag gegenseitig aufgenommen. Des Weiteren anschließend an die Handlungen Gaststättenbesuch, sogenannter Sakuska. Man lässt sich einladen oder man hält selbst eine solche Feier ab, wobei man noch bezahlt, teilweise mit den Opfern, mit den Geldern der Opfer. Man fertigt Gruppenaufnahmen von den beteiligten Gestapo-Beamten, jeweils bei der Exekution. Man geht vor der Exekution noch an den Strand und besieht sich die schöne Umgebung, wie der Angeklagte Böhme zugeben muss. Das alles ist nicht das Bild eines Menschen, der Gram gebeugt über das, was von ihm verlangt wird, einherschreitet, sondern das ist das Bild des kalten Henkers. Ich bitte nicht zu unterbrechen. Die Angeklagten Böhme mit den übrigen Angeklagten der Stapo und des SD können sich deshalb niemals darauf berufen, dass sie etwa unter Zwang gehandelt hätten. Ich habe schon ausgeführt, es gibt sonst niemand, der anders gehandelt hätte als unter Zwang. Der Angeklagte Fischer Schweder kann sich nicht auf Befehl berufen, denn er hatte ja keinen Befehl erhalten. Er macht das zwar geltend, ich komme hier wieder auf seine Einlassung zurück. Er erklärt, er habe daran geglaubt, dass Widerstand geleistet gewesen sei in Garsten. Er habe daran geglaubt, dass in Grottingen entsprechende Maßnahmen vorausgegangen seien von den Opfern. Das ist nicht wahr. Die ganze Behauptung von entsprechenden Widerstandshandlungen der Juden und Kommunisten in den ersten Kriegstagen ist unwahr. Es ist kein Widerstand geleistet worden nach der Überzeugung des Schwurgerichts in Garstern. Die dort Beteiligten, maßgeblich Beteiligten, haben keinen solchen Widerstand festgestellt. Der Adjutant des Bataillons, des 2. Bataillons, der Adjutant des 3. Bataillons, die hier eingesetzt waren, wissen nichts von Widerstand. Die Leute, die Auge in Auge im Kampf gestanden haben, haben nicht mit Zivilisten gekämpft. Es wurden nachher keine toten Zivilisten auf dem sogenannten Kampffeld vorgefunden von den Angeklagten, obwohl die Opfer noch unbeerdigt waren. Es war weiterhin eine Darstellung gegeben worden bezüglich des sogenannten Widerstands, der völlig voneinander abweicht, sowohl in der Form der entsprechenden Angriffe der Gegenseite wie bezüglich des Zeitpunkts. Es wird von dem Angeklagten Fischer Schweder behauptet, ich wurde schon am Sonntag besucht von einem Offizier, der am Kampf beteiligt war und der mir erklärte, es seien Widerstandskämpfer festgenommen worden, man soll sie abnehmen. Er will mit Dr. Vorwann in diesem Zusammenhang verhandelt haben an diesem Sonntag. Dr. Vorwann soll nach der Darstellung des Angeklagten Böhme ihm mitgeteilt haben, dass diese Opfer festgenommen seien, dass diese Männer und Frauen festgenommen seien, die Widerstand geleistet hätten. Der Angeklagte sagt, gut, weiß nichts von diesen Vorgängen. Er war der Leiter der SD-Ausstelle in Memel. Er war den ganzen Tag mit Vorwand zusammen, hat mit ihm noch gezecht bis in die Nacht hinein. Er weiß nichts von all diesen Vorgängen. Also ist nicht wahr, was hier behauptet wird. Es wird weiter behauptet, es seien hier Widerstand geleistet worden beim Kampf. Nachher wird behauptet, es wurde morgens eine durchziehende Truppe am 2. Tag überfallen. Weiterhin, es wird behauptet, es wurde ein Verwundetentransport überfallen. Es wird weiter behauptet, es sind 2 Gradfahrer abgeschossen worden. Es wird weiter behauptet, es wurde ein Sangha überfallen. Nun, diese Verschiedenheit der Darstellung zeigt schon, dass alles nichts anderes ist als ein Lügengebäude. Man hat bei der Stapo Tilsit einen Grund gesucht für die erste Maßnahme und hat sehr leicht einen gefunden. Es war Widerstand geleistet worden in Garsten, aber nicht von der Zivilbevölkerung. Es war Widerstand geleistet worden, der nicht erwartet war, aber nicht von der Zivilbevölkerung, sondern von dort befindlichen NKWD-Truppen. Und dieser Umstand, der wurde entsprechend gewertet. Das geht auch daraus hervor, dass eine ganze Reihe von Zeugen, auch der Stapo, nichts davon wusste, dass etwa Widerstandskämpfer erschossen würden. Der Zeuge Grumbach gibt an, dass er so beiläufig davon gehört hätte, dass hier etwas gewesen sei. Er kann nichts Konkretes angeben. Der Zeuge Juckel hat angegeben, es sei nachträglich davon gesprochen worden. Es habe sich hier um einen Widerstand gehandelt seitens der Zivilbevölkerung. Weiter gab der Zeuge Grumbach an, als er am nächsten Tag, selbst nicht an der Erschießung teilnehmend, mit seinen Kameraden zusammengetroffen habe, die beteiligt waren, hätten sie zwar einen etwas angegriffenen Eindruck gemacht, aber sie hätten sich gegenseitig Mut zugesprochen. Seinen Worte gefallen, wie verflucht nochmal. Eine Generation muss es halt durchstehen, damit es unsere Kinder besser haben. Der klare, deutliche Ausdruck dessen, was die obere Führung wollte. Man wollte die Herrschaft des Nationalsozialismus aufrichten, bedenkenlos. Und das muss eben durchgestanden werden. Er sprach von dialektischem Materialismus, der hier eine Rolle gespielt habe, ideologischer Auseinandersetzung und so weiter. Aber nicht davon, dass hier eine Vergeltungsaktion oder eine Strafaktion durchgeführt worden wäre. Und wie schon gesagt, Juckel sagte, nachher sei davon die Rede gewesen. Die Schupo-Angehörigen haben gesehen, dass es hier um nichts anderes als Juden handelt. Sie haben davon gesprochen, das sind ja lauter Juden. Sie haben gesehen, dass mit dem, was hier behauptet würde, dass es Widerstandskämpfer wären, dass mit dem nichts sein kann. All das gibt das klare Bild, dass es sich nicht um einen Widerstand gehandelt haben kann. Dass kein Widerstand vorlag, dass er konstruiert wurde. Es wird hier nur eingewandt. Nun, es wird ja alles beiseite gelassen, was für die Tatsache eines Widerstandes sprach. Der Zeuge Sattler, der Kommandeur des Regiments, das hier eingesetzt war, 176, der hat doch gesagt, er könne sich erinnern, dass ein Offizier bei ihm am ersten Kriegstage aufgetaucht wäre, der erklärt habe, dass hier Widerstand geleistet worden sei, dass er etwa 30 bis 100 Leute festgenommen habe, dass diese Leute hier, was mit denen geschehen soll, dass er ihn möglicherweise zum Kreisleiter oder zum Polizeidirektor in Memel gesandt habe. Nun, wie steht es mit diesem Zeugen? Das Schwurgericht konnte der Darstellung dieses Zeugen nicht folgen, denn der Zeuge machte den Eindruck eines Mannes, der wohl bestrebt ist, nach bestem Wissen und Gewissen seine Angaben zu machen, der aber nichts mehr weiß, bei dem alles rekonstruiert ist. Er selbst sagte wörtlich, er könne selbst nicht mehr sagen, was nun gewesen sei. Es wurde ihm bei der Vernehmung etliches vorgehalten. Er hat allerdings auf Frage der Verteidigung erklärt, er habe schon vorher vernommen wurde, diesen Eindruck, dieses Bild gehabt, dass Offizier bei ihm war. Jedoch hat er das erst gesagt, nachdem er hier erklärt hat, nun, er könne Bestimmtes überhaupt nicht sagen, weil eben alles für ihn verschwommen war. Er hätte eben dieses Bild, aber woher dieses Bild stammt, das war unklar. Diese Aussage ist nicht geeignet, die klaren Aussagen der Zeugen Milke und Hoffs zu entkräften. Nun wird der Zeuge Wupperfeld ins Feld geführt, ein Pionier einer Einheit, die dort in der Nähe lag. Er war schon am Kampftag morgens um 7 Uhr dort und hat gesehen, dass hier Juden gefangen genommen waren, die links am Straßenrand standen, des Weges standen. Er wurde darauf hingewiesen nach seiner Darstellung von der Bedeckung eines Packgeschützes, dass hier Feuer komme aus einer Mühle, die dort am Rande liege, und zwar von Zivilisten. Nun, wie steht es mit dieser Aussage? Es ist unmöglich, dass um diese Zeit gefangene Juden zusammengefasst sein konnten am Ortsrand von Garsten auf der Kampfseite. Um 7 Uhr war der Ort Garsten noch in keiner Weise genommen, denn der Kampf tobte erst richtig im Laufe des Vormittags, mittags um 15 Uhr war Garsten genommen. Weiterhin hat Wupperfeld erklärt, es sei möglich, dass er sich im Zeitpunkt täusche. Es könne auch später gewesen sein, erst in der Mittagszeit. Auch hier scheidet es aus. Das ganze Bild, dass links der Straße Gefangene gewesen seien, passt in keinen Rahmen herein. Nun, was ist der Zeuge Buberfeld für ein zuverlässiger Zeuge? Er nennt als weiteren Zeugen einen anderen Angehörigen seiner Einheit, der es bestätigen könne. Er wurde gehört. Er war mit dem Angeklagten wohl einmal zusammen im Westfeldzug, im Ostfeldzug überhaupt nicht. Mit so einem Zeugen ist nicht das Geringste anzufangen. Des Weiteren wird angeführt, es ist aber das Gerücht doch umgegangen in Memel. Es sind Erschießungen erfolgt. Es sind, ist Widerstand geleistet worden. Nun, bei jedem Kampf taucht immer wieder bei dem einen oder anderen Mal die Behauptung auf, es hat auch ein Zivilist geschossen, vor allem wenn es sich um Häuserkampf handelt. Aber damit ist es in keiner Weise festgestellt und in keiner Weise richtig. Denn dann hätte die Wehrmacht brutal durchgegriffen, so wie sie befohlen war. Dann wären die entsprechenden Zivilisten erschossen worden. Dem war aber nicht so. Es ist weiter. Schon bei der Abfahrt der Schupo von Memel seitens eines Schupo-Angehörigen davon gesprochen worden. Ein Kamerad Steinert war es, von dem betreffenden Zeugen Neubacher. Heute fahren wir zur Erschießung von Juden. Also hier, schon bei der Abfahrt, war dem Betreffenden bekannt geworden, dass man zu einer Judenerschießung fährt. Weiterhin, die Erschießungsformel. Wenn ein konkreter Widerstand geleistet worden wäre, dann wäre nicht diese abstrakte Erschießungsformel gewählt worden, wegen Widerstands gegen die Wehrmacht. Im Dritten Reich war es eingeführt worden, dass man bei einem Tenor klar zum Ausdruck bringt, was geschehen ist. Es hätte geheißen, weil sie gestern oder vorgestern das und das getan haben, aber es wäre nicht diese abstrakte Formel gewählt worden. Bei dem Angeklagten Schmidthammer kommt noch hinzu, dass er zwar, als er abfuhr, wenn nicht zu widerlegen ist, des Glaubens war, dass es sich um eine Maßnahme gegen Widerstandsleiste handle. Aber als er in Garsten war, hat er genauso gut wie seine übrigen ihm Untergebenen erkannt, was das für Leute waren, dass das Juden waren. Er redet sich damit hinaus, dass er sagt, nun, ich bin nicht so im Grenzgebiet aufgewachsen. Er war in Königsberg aufgewachsen, das ist nicht allzu weit weg. Und habe deshalb die dortigen Typen nicht so unterscheiden können. Für mich waren es eben Ausländer. Nun, im Übrigen habe ich auch nicht genau hingesehen. Wenn man so viel Zeit hat, wie es beim Angeklagten der Fall war, der mehr als eine Stunde zur Verfügung stand, Gelände und all das, was für ihn von Bedeutung war, anzusehen, und der das auch nach Überzeugung des Schwurgerichts angesehen hat, der hat auch gesehen und gehört, was hier gesprochen wird, dass wir von Juden gesprochen wird, die hier sind. Denn er stand ja zu seinen Untergebenen in einem guten Verhältnis. Sie hatten Vertrauen zu ihm. Es war nicht so, dass sie ihn gefürchtet hätten. Sie hatten also keinen Grund, mit ihrer Meinung zurückzuhalten. Er hat weiterhin, als er die Erschießung dann durchführte, nicht etwa nichts gesehen. Er will heute Glauben machen. Er sei eben so ergriffen gewesen von der Tatsache der Erschießung, dass er nicht mehr rechts und links gesehen hätte, sondern nur eine kalte Fassade gezeigt hätte. So wie der Zeuge Grauer angab, eine gute Figur machte bei der Erschießung. Das ist unmöglich, denn wer Erschießungsbefehl an ein Kommando gibt, der muss sehen, was geschieht. Der muss sehen, sind die Opfer getroffen, liegen sie oder stehen sie. Der muss sehen, ob Nachschüsse erforderlich sind oder nicht. Der kann nur Nachschüsse abgeben, wenn er sich davon überzeugt hat. Wenn er mit gezogenem Degen den Befehl gibt, muss er den Degen aus der Hand nehmen, muss zur Pistole greifen, die er im Zweifel nicht mal bei sich führt, denn ich habe noch keinen Soldaten gesehen, der normalerweise beides mit sich führt. Auf alle Fälle ist es unmöglich, dass er bei dieser Situation nicht die Opfer gesehen hat. Und wenn er die Opfer gesehen hat, und das steht für das Schwurgericht fest, dann hat er auch nicht übersehen, um was es sich hier handelt. Das geht insbesondere daraus hervor, dass er nach der Erschießung, nach der Rückkehr in die Unterkunft von seinen Untergebenen angesprochen wurde, daraufhin, nun, das sind Juden, warum wurden die erschossen? Und er zur Antwort gab, nun, ich weiß es auch nicht, ich bin nur Befehlsempfänger. Wer der Überzeugung ist, dass der Widerstandleistende erschossen hat, sogenannte Franc-Tireure, deren Erschießung gerechtfertigt erscheint, der wird doch nicht sagen, nun, ich weiß es auch nicht, ich bin nur ein kleiner Befehlsempfänger. Aus dem ganzen Bild, das sich dem Angeklagten geboten hat, aus seinem gesamten Verhalten nachher, bei dieser ersten Erschießung, weiterhin aber auch sein Verhalten später, ergibt sich für das Schwurgericht eindeutig, dass er wusste, dass es sich um die Erschießung von Juden handelt und dass es sich hier um Leute handelt, die nicht Widerstand geleistet haben. Das ergab sich aus dem Verhalten dieser Opfer. Es wird immer wieder betont von den Zeugen, von Stabo-angehörigen Zeugen, in welch bewunderungswürdiger Haltung die Betreffenden in den Tod gegangen seien. Gebete murmelnd, Hand in Hand, das sind keine Widerstandskämpfer und Franc-Tireure. So hell ist der Angeklagte, denn er verfügt über ein gerüttelt Maß von Intelligenz. Sein späteres Verhalten beweist dem Schwurgericht, wie er eingestellt war zu den Vorgängen. Er erklärt, ich bin in einer Zwangslage gewesen. Ich konnte nicht anders. Vor allem nicht in dieser Situation. Nun, der Angeklagte stand gut zu dem Angeklagten Fischer Schweder. Er erklärte, ich sah in Fischer Schweder einen zwar etwas strengen, aber sehr korrekten Vorgesetzten. Er kam mit ihm fast täglich zusammen, sei es bei der Reitausbildung, sei es beim Vortrag der Neueingänge. Er hatte also einen bestimmten Kontakt mit Fischer Schweder. Wenn er nun, wie das Schwurgericht feststellt, wusste, dass es hier um eine Maßnahme handelt, die keine Rechtfertigung hat, dann hätte er die Verpflichtung gehabt, an Fischer Schweder ranzutreten und hätte dabei nichts zu befürchten gehabt. Das war ihm auch klar. Er hat es aber nicht getan. Er hat auch nachher, als er zurückkam, bei Major Günther nicht etwa gesagt, das ist unmöglich, das kann ich nicht. Ich kann nicht unschuldige Menschen erschießen oder erschießen lassen. Entbinden Sie mich. Nein, er hat nur davon gesprochen, es sei sehr unangenehmes Bild, es sei nicht schön, es sei sehr bedrückend und ähnliches. Er hat anschließend an weiteren Erschießungen teilgenommen in Göttingen und Pollangen, obwohl er ja über die Vorgänge orientiert war, vom ersten Mal her, hat auch hier wieder gesehen, um wen es sich handelt. Er hat bei seiner ersten Einlassung nicht etwa angegeben, es seien ihm konkrete Widerstandshandlungen bekannt gewesen. Erst im Laufe der Hauptverhandlung, nachdem ihm bekannt geworden war, was in den Ereignismeldungen steht, dass nämlich ein Offizier und zwei Quartiermacher im einen Fall, im anderen Fall ein Offizier erschossen worden seien von der Bevölkerung, ist ihm die Erinnerung gekommen, dass er so etwas gehört habe. Das glaubt ihm das Schwurgericht nicht. Er hat dann endlich, entweder nach der ersten oder nach der zweiten Erschießung, einen schriftlichen Bericht gemacht über die Vorgänge seinem Kommandeur gegenüber, der, wie der Zeuge Adamat angab, durchaus sachlich war, nicht etwa drastische Schilderungen geboten hätte. Wenn der Angeklagte aber sich bedrückt gefühlt hätte, bis zum Äußersten gezwungen gewesen wäre, dann wäre der Angeklagte, der, wie das Schwurgericht ihm unterstellt, ein gefühlsbetonter Mensch ist, nicht in der Lage gewesen, einen solchen Bericht abzugeben. Es war bei dem Angeklagten nicht das Motiv, das es bei den anderen Angeklagten der Stabo und der SD war, nämlich der blinde Gehorsam, der bei ihm zum Ausdruck kam, aus dem Gedanken der Staatsnotwendigkeit heraus, um den Herrschaftsanspruch zu realisieren. Bei ihm war es, wie ich schon vorher sagte, der Gedanke, ich verliere sonst mein Gesicht als Offizier. Und an dieser Offiziersstellung hing er sehr stark. Bei dem Angeklagten Fischer Schweder war es, wie ich schon ausführte, nicht etwa der Glaube an die Rechtmäßigkeit des Befehls. Er war im Bilde, er war Vertrauter von Dr. Vorwan. Er war von Vorwan instruiert. Vorwan hatte keine Veranlassung, einem SA-Oberführer ein Märchen vorzusetzen. Er hat nach der Überzeugung des Schwurgerichts schon von Dr. Vorwan klaren Wein eingeschenkt bekommen, dass hier Juden erschossen werden müssen und eventuell noch Kommunisten, die aufgegriffen werden. Er wusste deshalb, dass es sich hier um eine unrechtmäßige, um eine verbrecherische Handlung handelt. Er wurde weiterhin vor der Erschießung noch einmal ausdrücklich auf den Umfang des Gesamtbefehls von dem Angeklagten Böhme, wie dieser in der Hauptverhandlung glaubhaft angab, unterrichtet. Er wusste daher klar, um was es sich hier handelt. Wenn er von Befehlen spricht, die er bekommen hätte, von irgendeiner vorgesetzten Stelle, wobei er sehr variiert, sei es vom höheren SS-Führer, SS- und Polizeiführer in Königsberg, sei es von dem Befehlshaber der Ordnungspolizei in Königsberg, sei es etwa gar vom Reichssicherheitshauptamt, so haben die Ermittlungen ergeben, dass von diesen Stellen nichts vorlag. Die Zeugen, die hierzu gehört wurden, die dort waren in Königsberg, die haben alle strikte verneint, dass ein solcher Befehl von ihrer Seite gegeben worden wäre. Der Zeuge Schwertfeger, der sich daran erinnern will, dass ein Befehl vorgelegen hätte, weiß aber nicht, woher er gekommen ist. Nein, es war kein Befehl, es war ein Schreiben, das Vorwand vorlegte, das von Tilsit kam und in dem gebeten wurde um Unterstützung. Und der Angeklagte hat dann nicht nur die Unterstützung in der Form gegeben, die verlangt war, nämlich zur Absicherung, sondern das war ihm zu wenig. Er als entsprechender Mann, der tätig werden will, er hat seine Leute eingeschaltet in die Exekution. Das geht, wie ich schon anführte, aus der zitierten Äußerung hervor, gegenüber dem Kreisleiter Grau. Nun, diese paar Männer glaubten, sie könnten die Erschießung durchführen. Das ist ja lächerlich. Ich wurde von ihnen nur gebeten, das hier Kommando zu stellen für die Überwachung, aber ich habe meine Leute für die Erschießung hier. Sein ganzes Auftreten bei der Erschießung beweist klar seine entsprechende Einstellung. Er wollte eine Rolle spielen. Die Angeklagten haben deshalb in klarer Erkenntnis des Bewusstseins der Rechtswidrigkeit dieses Befehls gehandelt und sie haben nicht gehandelt in einer Zwangslage, bei der es ein Ausweichen nicht gab, ohne unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben ihrer selbst oder ihrer Angehörigen. Auch nicht eine Güterabwägung hat eine Rolle gespielt. Denn welche Güterabwägung soll hier eine Rolle gespielt haben? Sondern es ist ein reines Schutzvorbringen der Angeklagten. Das gilt auch bei dem Angeklagten Lukis. Er hatte zwar keinen Befehl, denn er stand in keinem Befehlsverhältnis zur deutschen Dienststelle. Er war zwar mit Billigung der Stabo eingesetzt, aber er stand nicht in einem Befehlsverhältnis. Er war in einem Beamtenverhältnis. Er behauptet nun, ich habe daran geglaubt, dass ich hier nur Rechtmäßiges tue, dass ich hier eingeschaltet werde, um Unglück zu vermeiden. Die Festnahmen sind schon erfolgt durch die Stapo und eventuell durch Polizeikräfte von Göttingen. Ich war damals noch nicht Polizeichef. Ich war deshalb nicht im Bilde. Das ist nicht wahr. Der Angeklagte Böhme hat angegeben, dass er schon bei seinem Eintreffen zu dem angegangenen Lukis auf die Dienststelle ging und ihm klaren Wein einschenkte. Welche Aufgabe die Stapo in dem 25-Kilometer-Streifen hat. Nach Kenntnis dieses Vorgangs ist er auf den Marktplatz in Göttingen gekommen und hat dort die entsprechenden Auskünfte gegeben. Er hat vorher schon Vernehmungen durchgeführt. Mag dahingestellt bleiben, ob er schon Polizeichef war oder nicht. Er war früher Polizeichef und das Schwurgericht ist nicht so unerfahren, dass es nicht weiß, dass bei der Besetzung der feindlichen Macht solche, die sich hier bereit erklären, Hilfestellung zu leisten, diese Hilfestellung sehr wohl durchführen können, ohne sofort eine amtliche Funktion übertragen bekommen zu haben. So war es auf alle Fälle, dass Lukis in diesem Sinne tätig war, und zwar aus dem einen Motiv heraus, er hasste die Kommunisten und er wollte sich nicht versagen, nachdem hier seine Unterstützung gewünscht war, schon vorher wieder zurückkam, denn er war ja vorher bei der Stapo, beim GBK in Memel gewesen. Er war gleich bei der Besetzung, bei dem Angriff vorübergebracht worden, mit anderen zusammen, die entsprechende Funktionen nachher bekommen hatten. Er wusste, dass man von ihm entsprechende Hilfestellung erwartete und dass die anderen solche Hilfe erwarten konnten, Kraft seiner früheren politischen Einstellung. Und sie hat er bereitwilligst geleistet. Auch er kann sich nicht auf einen bindenden Befehl berufen. Er behauptet, im litauischen Recht habe der bindende Befehl gegolten. Das ist unwahr. In keiner Kulturnation gibt es eine Bindung, unbedingte Bindung an Befehle, die verbrecherisch sind. Im Übrigen wäre er nicht Angehöriger gewesen der litauischen Militärmacht, sondern der deutschen in diesem Falle, denn er hat Befehle der deutschen Dienststelle ausgeführt. Und es hätten diese Bestimmungen dann gegolten. Er stand aber, wie ich schon sagte, nicht in einem militärischen Verhältnis. Deswegen kam das nicht in Frage. Es wurde hier behauptet, er hat einen entsprechenden Revers unterschrieben. Nun, diesen Revers, wonach er der SS und Polizeigerichtsbarkeit unterstehe, das war post festum, nach den Erschießungen. Ganz abgesehen davon, dass es ja nur die deutschen Bestimmungen zum Zuge gebracht hätte. Er kann sich also nicht darauf berufen. Das Schwurgericht glaubt diesem Vorbringen nicht. Es ist nichts anderes als ein unwahres Schutzvorbringen, wenn er jetzt mit diesen Ausflüchten kommt. Er hat klar erkannt, das Verbrecherische des Befehls oder des Ansinnens bei ihm, das in ihn gestellt wurde, hier mitzuhelfen. Und er hat in Kenntnis dieser Tatsache hier gehandelt, in irgendeinem Ausflucht dahingehend, dass es im litauischen Recht anders wäre, das hier Anwendung findet, kann er nicht geltend machen. Auch ein Irrtum ist hier nicht denkbar, etwa ein Bewertungsirrtum in dieser Richtung. Denn ein Bewertungsirrtum setzt voraus, dass es einen solchen Rechtfertigungsgrund überhaupt gibt. Erst dann wäre ein solcher Irrtum möglich. Aber es gibt einen solchen Rechtfertigungsgrund nicht. Eine Verbindlichkeit des verbrecherischen Befehls gibt es gar nicht. Deswegen ist auch er genauso wie die anderen zur Verantwortung zu ziehen, weil er in Kenntnis war von der Rechtswidrigkeit seines Verhaltens. Es ist nun zu prüfen, zunächst einmal zurückgehend bei den Haupttätern, die an der Spitze den Befehl gaben. Handelt es sich hier um eine Handlung oder handelt es sich um mehrere Handlungen? Das Schwurgericht ist der Auffassung, dass es sich um eine gleichartige Idealkonkurrenz handelt, dass nämlich durch den Befehl diese nach außen hin als einzelne Handlungen, erscheinende Handlungen zusammengefasst sind. Genauso wie bei der Anstiftung beispielsweise zu Meineid, bei dem mehrere Personen gleichzeitig zu Meineiden angestiftet werden. Tateinheit anzunehmen ist, weil es ein einheitlicher historischer Vorgang, äußerlich erkennbar einheitlicher Vorgang ist und es der natürlichen Betrachtung zuwiderliefe, hier das auseinanderzureißen zu verschiedenen Handlungen, ist es auch hier so, dass durch diesen Befehl bereits eine Realisierung des verbrecherischen Tatbestands in seinem Anfangsstadium begonnen hat. Dem deutschen Strafrecht ist zwar der Begriff des Massenverbrechens fremd, aber hier handelt es sich ja nicht um eine Feststellung eines Massenverbrechens, sondern um Einzelhandlungen, die zusammengefasst sind in einen Befehl, von dem sie ausgehen. Die Individualisierung der Tat wird festgestellt, die erforderlich ist. Die Verletzung der Strafnorm ist verwirklicht im Befehl, sei es in Form der Anstiftung, sei es der befohlenen Mittäterschaft. Ich habe schon ausgeführt, die Haupttäter wollten nicht Anstifter, sie wollten Täter sein, mittelbare Täter. Deshalb wäre es eine Anstiftung zur Beihilfe seitens oder zur mittelbaren Täterschaft seitens der hier zur Aburteilung stehenden. Genauso wie bei Anstiftung zu mehreren Taten in einer Handlung begangen, die spätere Teilnahme eine Bestrafung wegen Täterschaft zur Folge hat, ohne dass die in der Anstiftung bereits vorliegende Idealkonkurrenz beseitigt wird, muss nach Auffassung des Schwurgerichtes auch gelten, wenn von vornherein Mittäterschaft oder mittelbare Täterschaft eventuell unter Anstiftung zur Beihilfe erstrebt wird. Dies gilt vorab bei Befehlen. Und wenn, wie hier, wie ich schon ausführte, der Befehlende ausdrücklich erklärt, die Verantwortung trage er ganz ausschließlich. Deshalb ist nach Auffassung des Schwurgerichts nur eine Handlung vorliegend, im Befehl zusammengefasst, die sich auswirkt in verschiedenen Verletzungen höchstpersönlicher Rechtsgüter, nämlich der Tötung von Menschenleben, sodass hier eine Idealkonkurrenz, und zwar eine gleichartige Idealkonkurrenz im Sinne des § 73 gegeben ist. Für das Schwurgericht liegt nun auf Seiten der Angeklagten das äußere Bild vor. Sie haben hier gehandelt, sie haben hier ausgeführt, getötet, haben bei der Tötung oder die entsprechenden Befehle weitergegeben zur Tötung. Sie haben entsprechende unterstützende Handlungen bei der Tötung durchgeführt. Die Handlungen waren rechtswidrig, sie haben die Rechtswidrigkeit erkannt. Sie haben all das getan, was vom Täter an sich erforderlich ist. Frage für das Schwurgericht: Sind die Angeklagten als Täter des Totschlages oder Mordes anzusehen? Ich will noch nicht berühren die Frage, ob sie die entsprechenden qualifizierenden Momente, ob die bei Ihnen vorlagen, Überlegung oder entsprechendes Motiv oder Beweggrund oder entsprechender Zweck. Grundsätzlich muss man sagen, wer eigenhändig eine Handlung ausführt, eine Tötung durchführt, der ist auch Täter. Es ist aber nicht allein maßgeblich das äußere Bild. Unsere Rechtsprechung geht davon aus, vom Willensstrafrecht aus, und stellt als maßgebliches Kriterium in Verbindung insbesondere mit dem Begriff der Schuld ab auf den entsprechenden Willen des Täters. Und hier hatte das Schwurgericht zu prüfen, wie waren die Angeklagten eingeschaltet in das Gesamtgeschehen. Waren sie so eingeschaltet, dass sie selbstständig entscheiden konnten, dass sie den Umfang jeweils bestimmen konnten, welche Erschießungen, wer erschossen werden soll und so weiter. Oder waren sie abhängig? Hatten sie den sogenannten Täterwillen oder hatten sie den Gehilfenwillen? Es ist dies nur aus entsprechenden kleinen Erscheinungsbildern herauszulösen und festzustellen. Zunächst einmal ist grundsätzlich zu sagen, beim Handeln auf Befehl spricht die Vermutung dafür, dass man nicht als Täter handelt. Wer ihm befohlen wird, der handelt normalerweise, weil eben befohlen ist, weil er dem anderen Folge leisten will, weil er den anderen unterstützen will. So spricht schon dieser Umstand für die Gehilfenschaft und nicht für die Täterschaft. Selbstverständlich ist auch Täterschaft nötig beim Befehl. Es kommt auf die innere Einstellung des Betreffenden an. Ob er sich völlig einig fühlt mit dem Befehl in der Richtung, dass er ihn nicht nur das will, was der Befohlene will, sondern dass er das als Täter durchführen will. Hier hat der Angeklagte Böhme zunächst einmal folgende Züge aufzuweisen, die in dieser Richtung eventuell aufschlussreich sein können. Die Erschießung der Männer hat er nicht sofort durchgeführt, als der Befehl an ihn herangetragen wurde. Er hat sich vorher vergewissert, geht es in Ordnung. Er will dabei etwas vorsichtig, retardierend gesprochen haben. Bei Stahlegger. Es ist nicht sicher, ob das wahr ist. Es ist nicht sicher, ob er auch nicht sich bloß Rückendeckung verschaffen wollte vom Reichssicherheitshauptamt. Wenn er aber ausgesprochenen Täterwillen gehabt hätte, so glaubt das Schwurgericht, dass er dann sehr schnell sich entschlossen hätte zur Täterschaft. Das hat er aber nicht getan. Noch zögernder war er bei der Durchführung der Erschießung der Frauen und Kinder. Er hat es hinausgeschoben. Es war ihm noch peinlicher. Das Gewissen hat ihm noch mehr geschlagen. Er hat es aber schon schließlich doch getan. Der Befehl scheint auf Opernführung notwendig, also führe ich ihn durch. Aber hier wieder das Moment, dass er sagt, der Opernführung erscheint es notwendig. Er hat sich hier eingeschaltet, er hat sich einspannen lassen. Es ist bei dieser Sachlage nicht eindeutig feststellbar, dass der Angeklagte den Täterwillen hatte. Im Zweifel muss das Schwurgericht deshalb davon ausgehen, dass lediglich die Beihilfe festgestellt werden kann. Dass er das, was die Haupttäter wollten, wollte, aber nicht als Täter, sondern sich einspannen ließ, dass er es unterstützen wollte. Und deswegen kam das Schwurgericht dazu, lediglich Beihilfe festzustellen. Bei dem Angeklagten Hirsmann war das Entsprechende zu prüfen. Hier ist zunächst davon auszugehen, dass er eingeschaltet wurde, beinahe gleichzeitig mit dem Angeklagten Böhme. Er hat in gleicher Weise Kenntnis bekommen vom gesamten Umfang des Befehls. Er hat sofort sich bereit verstanden, hier mitzumachen, nachdem vom Reichssicherheitshauptamt die Bestätigung vorlag. Ob er Wert darauf legte, kann nicht festgestellt werden. Er hat aber auf alle Fälle sich sofort dann bereit verstanden. Er hat, wie das Schwurgericht gleichfalls feststellt, verschiedene Bemerkungen fallen lassen, die auf einen Täterwillen schließen lassen. Er ist insbesondere, genauso wie der Angeklagte Böhme vielleicht noch mehr, ein politischer Aktivist gewesen im Sinne des Nazismus. Er hat Böhme gegenüber einmal zum Ausdruck gebracht, die Juden kenne ich, ich bin aus Frankfurt. Bedenken sind hier nicht am Platz. Er hat darauf gedrängt, als er in Göttingen war, man möchte doch gleich am nächsten Tag die Juden, die, wie er wisse, in Polangen festgesetzt sind, auch gleich erschießen. Er hat weiterhin in Bezug auf die Frauen und Kinder von Göttingen, nach dem Brand von Göttingen, zu dem Angeklagten Böhme gesagt, siehst du, das hast du davon. So ist es, wenn man nicht konsequent ist. Das alles spricht sehr, sehr für den Täterwillen. Aber er hat keine Erschießung von sich aus geleitet. Es ist nichts Reales feststellbar. Wenn er den entsprechenden Täterwillen gehabt hätte, so glaubt das Schwurgericht, dann wäre das auch einmal feststellbar gewesen. Und deswegen hat das Schwurgericht auch hier Bedenken getragen, anzunehmen, und festzustellen, dass der Angeklagte erstmal mit Täterwillen gehandelt hätte. Bei den Angeklagten, übrigen Angeklagten tritt das Moment der Gehilfenschaft und Täterschaft viel klarer noch zum Ausdruck in Richtung auf den entsprechenden Willen zu unterstützen. Das gilt bei allen Angeklagten, außer den Angeklagten Lukis und Fischer Schweder. Bei dem Angeklagten Lukis habe ich als tragendes Moment angegeben, seinen Hass gegen die Kommunisten, geboren aus der schlechten Erfahrung, die er in der Jugendzeit mit dem Kommunismus gemacht hatte. Es liegt sehr nahe, dass er die Gelegenheit für gekommen hielt, nun aufzuräumen. Aber auch hier hatte das Schwurgericht Bedenken, die Feststellung zu treffen, dass er mit dem Animus Auctoris gehandelt hat. In all den Bildern, die nachweislich waren, war es so, dass er auf eine entsprechende Initiative der Stapo hin gehandelt hat und nicht eigenmächtig handelte. Es ist zwar behauptet worden, er wurde genannt der Teufel von Göttingen. Es wurden unberechtigte Erschießungen angeführt. Es wurde behauptet, er sei sogar von der Stapo festgenommen worden wegen solcher eigenmächtiger Ermordungen. Jedoch ein diesbezüglicher sicherer Nachweis war in der Hauptverhandlung nicht zu erbringen. Aus diesem Abhängigkeitsverhältnis heraus hat auch hier das Schwurgericht lediglich Beihilfe festgestellt. Bei dem Angeklagten Fischer Schweder, der nicht auf Befehl handelte, wie bereits festgestellt, der sich hier aus freien Stücken einschaltete, angeblich wie er behauptete, seiner Männer wegen, denen er nichts zutrauen wollte, was er nicht auch täte, bei dem es aber das Geltungsbedürfnis war, hier Krieg zu spielen, der nicht gefährlich ist, bei dem man nicht zurückstehen wollte, bei dem Geschehen, das hier ablief, wo man auch dabei sein wollte. Hier liegt es sehr nahe, anzunehmen, dass er hier mitmachte aus eigenem Antrieb. Jedoch auch hier hatte das Schwurgericht Bedenken, und zwar einmal aus dem Gesichtspunkt heraus: Der Angeklagte Fischer Schweder ist zwar alter Kämpfer, Träger des Goldenen Parteiabzeichens. Er hatte eine hohe SA-Stellung, später SS-Stellung. Er war ein Mensch, der sich als Prototyp dessen fühlte, was der Nationalsozialismus als Ideal predigte. Es liegt deshalb nahe, dass er auch die innere Einstellung zu diesen Geschehnissen in sich trug, dass man die Macht mit allen Mitteln erhalten und sichern musste, dass man unbekümmert um dieses Geschmeiß seine Stellung erobert. Jedoch, auch hier sind diese Feststellungen nicht einseitig in diese Richtung gegeben. Der Angeklagte ist trotz dieser äußeren ungünstigen Erscheinungsbilder nicht der Prototyp gewesen des nationalsozialistischen Eiferers. Er war am besten vielleicht gekennzeichnet der Befi, der alles macht, der alles kann, der sich hier einschaltete als ein solcher, der hier eben nicht zurückstehen darf, wenn es gilt, hier Hilfestellung zu leisten, tatkräftige Hilfestellung zu leisten, der aber nicht von sich aus zu dieser Tat geschritten wäre, der auch sich in dem Rahmen hielt, der gegeben war, der sich einfügte in die Unterstützung dessen, was von oben als notwendig befohlen war, in Kenntnis der klaren Sachlage. Auch hier hat deshalb das Schwurgericht die Beihilfe verneint, die Mithäterschaft verneint und Beihilfe als gegeben erachtet. Es ist nun weiter zu prüfen, wie die Täterschaft auf Seiten der Angeklagten sich darstellte. Sie haben hier als Gehilfen mitgewirkt bei dem befohlenen Befehl, bei dem die Befehlenden als mittelbare Täter fungierten. Was haben Sie für eine Vorstellung gehabt über die innere Einstellung der Haupttäter? Denn das ist maßgeblich für die Beurteilung Ihrer Beihilfehandlung. Haben Sie gewusst, dass die Haupttäter mit Überlegung handeln? Darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Sie wussten, dass es sich hier um eine geplante Maßnahme, eine organisierte Maßnahme, somit eine Maßnahme mit der Überlegung des Für und Wider handelt. Haben die Angeklagten gewusst, dass die Haupttäter aus niederem Beweggrund grausam handelten? Auch das hat das Schwurgericht bejahen müssen. Der niedere Beweggrund aus der Tatsache heraus, dass hier eine ganze Rasse ausgetilgt werden soll, war unverkennbar, den haben die Angeklagten klar erkannt an dem äußeren Erscheinungsbild. Es waren aber auch Kommunisten erschossen worden, die ja nicht hierzu gehörten. Haben sie auch hier den niederen Beweggrund erkannt? Haben sie hier erkannt, dass es sich hier um eine Vernichtungsmaßnahme handelt? Haben sie das in allen Fällen erkannt? Es sind ja auch in Einzelfällen, in einem Fall nicht auszuschließen, 6 Kommunisten zugeführt worden von Feldgendarmerie. Das Schwurgericht ist zur Feststellung gelangt, dass sie in allen Fällen erkannt haben, dass es sich hier um eine Durchführung eines Mastverbrechens handelt. Dass sie also aus niederem Beweggrund handelten, wenn sie der einen Seite der Rasse wegen sich hier bereit finden zum Töten, dass sie auf der anderen Seite aus politischen Gründen sich bereit finden, hier mitzuwirken. Das heißt, dass sie hier wussten, klar erkannten, dass die Haupttäter aus politischen Beweggründen handelten und dass das das tragende Motiv war. Sie mussten ja nur wissen, wie das Erscheinungsbild war, ob sie das dann so werteten, wie es das Schwurgericht wertet, als niederen Beweggrund. Das war, diese rechtliche Qualifizierung für die Angeklagten, ja bedeutungslos. Sie haben Überlegung gekannt auf der Seite der Haupttäter. Sie haben gekannt, was das Motiv war, was der Zweck war, nämlich das Vorgehen gegen die Rasse, des vorgegebenen politischen Gegner, das erbarmungslose, bedenkliche, unbedenkliche. Damit ist auf ihrer Seite klar erkannt worden, das, was die Handlung der Haupttäter zum Niederen stempelt. Sie haben aber auch erkannt, dass die betreffenden Haupttäter grausam handelten. Sie haben es besonders deutlicher erkannt, deswegen, weil sie an der Front standen und weil sie aus dem Maß dieser Maßnahmen auch erkannten, dass derjenige, der eine solche Maßnahme in diesem Umfang anordnet, das nicht übersehen kann, dass all das bei solchen Maßnahmen unvermeidbar ist. Sie haben deshalb auch dies erkannt, dass es grausam ist, was hier gemacht wird. Und zwar auch erkannt in den Fällen, in denen im einen Fall etwa bei den 6 Kommunisten, die zugeführt waren, es vielleicht nicht so erkennbar war, dass hier der politische Beweggrund im Vordergrund stand, dass sie hier etwa sich nicht ganz so im Klaren darüber gewesen wären, ob nicht es sich lediglich um eine ungesetzliche Maßnahme handelt, aber der Beweggrund nicht nieder gewesen wäre. Sie haben nach der Überzeugung des Schulgerichts, aber auch in diesem Fall, dann zumindest bedingt im Vorsatz in diese Richtung gehandelt, dass sie angesichts der ganz Gesamtmaßnahme auch in Kauf nahmen und billigten, dass diese Maßnahme gegen die 6 Kommunisten nicht anderen Erwägungen bei den Haupttätern entspringt, wie die übrigen Erschießungen. Sie haben deshalb das bei den Haupttätern erkannt, was die Tat der Haupttäter zum Mord stempelt. Lediglich das ist maßgeblich für die Frage, ob sie als Gehilfen zum Totschlag oder zum Mord zu verurteilen sind. Und hier ist deshalb festzustellen, dass sie Gehilfe geleistet haben oder Beihilfe geleistet haben zum Mord, und zwar zum gemeinschaftlichen Mord, wie ich schon ausführte, bei den Haupttätern. Sie selbst haben alle zusammengeholfen bei diesen Maßnahmen. Bei ihnen ist deshalb auch ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken festzustellen gewesen. Sie haben gemeinschaftlich diese Beihilfe geleistet. Einen Sonderfall bildet der Fall der Erschießung des bereits genannten Gewildes. Hier wird von dem Angeklagten Behrendt behauptet, er habe den Befehl bekommen, diesen Mann zu erschießen. Der Befehl sei von Tilsit gekommen. Der Mann, der zu erschießen gewesen sei, sei ein übel beleumundender Vaterlandsverräter gewesen. Und die ganze Bevölkerung wäre wohl mit diesem Verhalten, dass ihm hier angekreidet werde, einverstanden gewesen. Nun, die Beweisaufnahme hat ergeben auf der einen Seite, dass tatsächlich dieser Mann in sehr schlechtem Rufe stand, dass er in dem Rufe stand, sein eigenes Vaterland verraten zu haben, seine Landsleute übel behandelt zu haben, dass er sie denunziert habe. Es ist weiterhin nicht zu widerlegen, dass ein besonderer Befehl von Berlin über Tilsit gekommen ist. Hier war zunächst zu prüfen, wie das Verhalten des Angeklagten Behrendt zu werden ist, wie das Verhalten in Berlin zu werden ist. Berlin hat diese Anordnung getroffen, der Erschießung nach der Überzeugung des Schwurgerichts. Es hat hier eine Tötung angeordnet, die rechtswidrig war, auch wenn es sich um einen Vaterlandsverräter gehandelt hat, denn sie durfte nicht angeordnet werden. Es durfte niemand in seinen ureigensten Grundrechten verletzt werden, nämlich ihm das Leben genommen werden, ohne dass ein Richterspruch vorlag. Es war ihm die Vergünstigung nicht zuteil geworden bei diesem Weg, dass er von einem unabhängigen Gericht zur Rechenschaft gezogen wird, dass er das Recht gehabt hätte, frei sich zu äußern, dass er eine entsprechende Verteidigung gehabt hätte. Die Tat kennzeichnet sich deshalb als vorsätzlich rechtswidrige Tötung. Hingegen hat das Schwurgericht Bedenken, hier festzustellen, dass aus niederem Beweggrund gehandelt wäre, weil eben hier das Opfer entsprechend qualifiziert ist. Deswegen hat hier das Schwurgericht lediglich einen Totschlag angenommen. Ist der Angeklagte hier entsprechend als Täter oder Gehilfe tätig geworden? Er hat, wie er sagt, lediglich das Grab gegraben und dann nachher, nachdem schon ein Schuss abgegeben war, noch einen Schuss gegeben. Es kann kein Zweifel bestehen, dass es sich hier um ein gemeinsames Handeln dieser beiden Stabsbeamten gehandelt hat, bei dem sich nicht der eine damit hinausreden kann, nun, ich habe nur das Grab gegraben und habe nachher einen Schuss abgegeben, der möglicherweise gar keine Bedeutung mehr hatte. Aus dem ganzen Erscheinungsbild ergibt sich zwingend die innere Einstellung zur Tat. Er hat gemeinsam mit dem anderen diese Tat ausgeführt. Es war eine vorsätzliche rechtswidrige Tötung. Er hat aber auf Befehl gehandelt. Es wäre denkbar, dass er in seiner Einstellung zu diesem Manne sich völlig einig fühlte mit diesem Befehl, dass er als Mittäter hier fungieren wollte. Jedoch auch hier hat das Schwurgericht diese Feststellung nicht getroffen, sondern lediglich Beihilfe angenommen, und zwar deswegen, weil aus dem bereits genannten Geschehen heraus diese Gesamthaltung des Angeklagten als williges Werkzeug, aber nur als Werkzeug, plastisch herausgetreten ist. Der Angeklagte oder die Angeklagten wollen nun zum Teil mit den Erschießungen gar nichts zu tun haben. Das noch zu bemerken. Für die Frauen und Kinder wird das von sämtlichen Angeklagten abgelehnt. Zunächst einmal dem Angeklagten Böhme. Nun, sein Verhalten in der Hauptverhandlung hat ihn schon entsprechend gekennzeichnet. Wenn die Situation in dieser Richtung aufgrund von Zeugenaussagen so brennend wurde, dass es ein Ausweichen nicht mehr gab, dann hat er minutenlang geschwiegen, um dann zu erklären, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das Bild war sehr deprimierend und schon das deutet ziemlich eindeutig darauf hin, dass der Angeklagte sehr wohl sich erinnern kann. Aber nicht allein das ist es. Der Angeklagte wird auch noch entsprechend von den anderen mit belastet. Der Zeuge Gierke hat sich nicht umsonst belastet und angegeben, er habe eine Erschießung durchgeführt, auf Befehl von Tilsit, die sich gegen Frauen und Kinder richtete. Er sagte, er wisse nicht mehr, war es in Litauen oder war es auf deutschem Gebiet noch. Nach der Überzeugung des Schwurgerichts war es auf litauischem Gebiet, denn es hat sich in der Hauptverhandlung ergeben, nachdem der Zeuge Gierke angibt, es seien Litauer gewesen, keine Deutschen, die erschossen wurden, bestand kein Anhalt dafür, dass hier eine Ausnahme gemacht worden wäre von dem übrigen Vorgehen der Stapo, die grundsätzlich alle Erschießungen im jenseitigen Gebiet durchgeführt hat. Auch die Erschießungen, die im Rahmen der sogenannten Behandlung von Fremdarbeitern durchgeführt wurden, die wurden nicht auf deutschem Gebiet ausgeführt, sondern die wurden vollzogen im litauischen Raum. Es wurde auch der Fall Gewildes ja nicht abgewickelt auf deutschem Gebiet, sondern im litauischen Gebiet. Deshalb ist das Schwurgericht der Überzeugung, dass auch hier der Ort der Ausführung nicht deutsches Gebiet war, sondern litauisches Gebiet. Weiterhin kommt aber hinzu, dass bei der Besprechung Landrat in Göttingen nach den Ausführungen und den Angaben des Angeklagten Lukis hierbei davon die Rede war, dass die jüdischen unnützen Fresser, dass die jetzt beseitigt werden müssen. Und zwar hat das der Angeklagte Lukis in Beziehung auf den Angeklagten Behrendt gesagt, der hin wieder seinerseits diese Äußerung und diese Teilnahme an dieser Besprechung bestreitet. Das Schwurgericht glaubt aber den Angeklagten Lukis, obwohl der Angeklagte Lukis im Ganzen gesehen bestimmt keinen sehr glaubwürdigen Eindruck machte. Er hat aber diese Besprechung beim Landrat in Göttingen in Einzelheiten geschildert, die nicht konstruiert sind, nach Auffassung des Schwurgerichts. Er sagte einerseits, es sei eine Besprechung angesetzt gewesen des Landrats in Göttingen, bei der der Angeklagte Behrendt als nicht gebetener Gast erschienen sei. Es solle dort besprochen werden, unter anderem neben der Ernährungslage, auch die Meldungen der entsprechenden Festnahmen, festgehaltenen Personen an Kommando und weiter dann an die Stapo. Wenn der Angeklagte Lukas hier den Angeklagten Behrendt hätte nur hereinreiten wollen, dann hätte er wohl nicht eine solche Darstellung gewählt, die nicht gesucht hier erscheint. Er hat weiterhin den Angeklagten Behrendt im Falle Gewildes nicht zu Unrecht belastet. Der Angeklagte Behrendt hatte im Vorverfahren zunächst den Fall Gewildes kurz abgestritten. Er war bekannt geworden durch Lukas und nachher zugegeben. Das deutet darauf hin, dass der Angeklagte Lukas nicht etwa nur lügt. Des Weiteren ist auffällig, dass von diesem Besuch an in Göttingen diese Kette von Erschießungen von Frauen und Kindern und Einschaltung der Litauer ablief. Des Weiteren ist bedeutsam die Äußerung des Angeklagten Böhme im Vorverfahren, nachdem die Erschießung der Frauen und Kinder in meiner Weise erledigt war, kam die Erschießung der Kommissare. Er hat also an eine Erledigung gedacht auf andere Weise, nämlich unter Einschaltung von Litauern. Weiter kommt noch hinzu die Äußerung des Zeugen Grumbach, der gleichfalls in dieser Richtung davon spricht, dass die Stapo eingeschaltet war. Er hat unter anderem den bereits genannten Zeugen Schwarz mit anderen zusammen aufgesucht, dienstlich, und erfuhr dabei, dass Schwarz bei der Erschießung auswärts sei in Bataygia, bei der Erschießung von Frauen und Kindern. Er habe deshalb feststellen müssen, dass Schwarz bei dieser Erschießung war. Er habe weiterhin in Erfahrung gebracht, dass auch anderwärts Erschießungen erfolgten in ähnlicher Weise durch Litauer, wobei die entsprechenden Befehle durch die Stapo-Leute an die Litauer gegeben worden seien. Nun, Grumbach hatte wahrlich kein Interesse, selbst sich in eine gefährliche Situation hineinzubegeben, da er ja selbst in entsprechendes Strafverfahren verwickelt ist. All das gibt dem Schwurgericht die Überzeugung, dass der Angeklagte in klarer Durchführung des ihm von Stahlegger gegebenen, von ihm auf Durchführung drängenden, Stahlegger diese Taten durchgeführt hat, in konsequenter Folge.